Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Aus Schaden wird man klug. Man hat jedenfalls die Chance, aus dem Schaden zu lernen. Doch darüber, was klug ist, darüber gehen die Ansichten oft auseinander. Zum Beispiel beim Thema Atomkraft. Deutschland hat aus der Katastrophe von Fukushima die Konsequenz des Atomausstiegs gezogen. Andere setzen auf bessere und sicherere Atomkraftwerke. Morgen jährt sich die Kernschmelze in Japan zum 10. Mal und wir berichten über die Stimmung in Neckarwestheim, wo eines der letzten der deutschen AKW Ende nächsten Jahres die Lichter ausmacht. Anschließend ein Interview mit Christoph Pistner vom Öko-Institut und es geht um die Frage, ob neuartige Kernreaktoren sicher und wirtschaftlich betrieben werden können. In Schleswig-Holstein breitet sich die Vogelgrippe weiter aus, auch das ein Thema heute. Und die Untersuchung von verendeten Nutztieren soll Aufschluss über die Haltungsbedingungen geben. Im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen dann, inwieweit der Arbeitgeber Sie im Homeoffice überwachen darf. Die Katastrophe von Fukushima war der Anlass. In Deutschland geht Ende nächsten Jahres das Zeitalter der Atomkraft zu Ende. In der Bevölkerung gibt es bei Umfragen in den vergangenen Jahren stabile Mehrheiten für den Ausstieg. Bestrebungen, diese Energiequelle aus Gründen des Klimaschutzes doch weiter zu nutzen, sind derzeit ohne Chance, sich durchzusetzen. Doch wie sieht es da aus, wo die Reaktoren stehen? In Neckarwestheim in Baden-Württemberg steht das jüngste Kernkraftwerk Deutschlands. Seine Laufzeit geht noch bis Ende nächsten Jahres und Thomas Wagner hat sich dort umgesehen.
Jetzt gerade ist schon gerade wieder was bekannt, ne? Dass wieder ein Fehler ist irgendwo. Aber was soll man dazu sagen? Nächstes Jahr wird es ja abgeschaltet.
Neckarwestheim, Marktplatz. So manche Passantin, so mancher Passant blickt hinunter ins Tal. Dort zu sehen, graue Betongebäude, eingezäunt von Mauer und Stacheldraht. Aus einem stumpfen, steinernen Kegel strömt eine riesige, weiße Wasserdampfwolke hinaus. Block 2 des Kernkraftwerkes Neckarwestheim im Regelbetrieb mit, die Passantin hat es angesprochen, einer Unregelmäßigkeit, die in den vergangenen Tagen mal wieder für Schlagzeilen sorgte.
Der aktuelle Anlass, die Risse im Dampferzeuger. Die Risse sind zu gefährlich.
Und deshalb fordert die Landesgeschäftsführerin des BUND Baden-Württemberg, Silvia Pilarski-Grosch, Block 2 des Kernkraftwerkes Neckarwestheim abschalten, und zwar sofort, nicht erst Ende 2022, wie es derzeit nach dem Stufenplan zum Atomausstieg vorgesehen ist.
Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass alle Dampferzeuger, Heizrohre in unseren Anlagen in Neckarwestheim dicht waren. Und nicht sind?
Konterte dieser Tage Jörg Michels, Geschäftsführer des Kraftwerkbetreibers NBW Kernkraft GmbH, ein Tochterunternehmen des baden-württembergischen Energiekonzerns NBW. Hier die Kritik der Umweltschützer, da das Dementi des Kraftwerkbetreibers, so geht das schon seit Jahren in Neckarwestheim. Zwar wurde Block 1 bereits am 16. März 2011, also nur wenige Tage nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, vom Netz genommen. Block 2, erst 1989 angefahren, gilt aber als jüngstes Kernkraftwerk Deutschlands überhaupt. Der Betreiber NBW Kernkraft will den Druckwasserreaktor deshalb erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt, nämlich am 31. Dezember 2022, abschalten. Wenn Jochen Winkler, parteiloser Bürgermeister der rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Neckarwestheim, an diesen Termin denkt, sind zwei Seelen in seiner Brust. Zum einen hat das Kernkraftwerk viel Wohlstand in den Ort gebracht.
Wirtschaftlich gesehen war es natürlich ein großes Glück für Neckarwestheim, da so einen Betrieb an den Ort zu bekommen, allein von den Arbeitsplätzen, fast 1000 Arbeitsplätze. Also in den besten Jahren, da hat man schon so zwischen 5 und 10 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen.
Aber das sind eben immer auch wieder die Negativschlagzeilen in Verbindung mit dem Kernkraftwerk.
Sei es Endlagerdiskussion, sei es Zwischenlagerdiskussion, sei es Castortransporte, da hat natürlich der Ort und die Bevölkerung auch viel leiden müssen. Von dem her muss man es differenzieren. Betrachten die letzten Jahrzehnte.
Vor allem das Zwischenlager in einem Stollen unterhalb des Atomkraftwerkes Neckarwestheim sorgte immer wieder für Aufmerksamkeit. Spektakulär der Transport der Restbrennelemente aus dem abgeschalteten Kernkraftwerk Obrigheim in eben dieses Zwischenlager nach Neckarwestheim vor über 3 Jahren. Damals hatte sich der Kraftwerksbetreiber dazu entschlossen,
die Brennelemente in Kastoren zu verpacken und per Schiff in das Zwischenlager nach Neckarwestheim zu verlagern. Alle 15 Castor-Behälter kamen sicher in Neckarwestheim an und wurden dort in das entsprechende Zwischenlager gebracht.
Doch was sich in der Erzählung von Jörg Michels, Chef der NBW Kernkraft GmbH, nach Erfolgsstory anhört, sieht Silvia Pilarski-Grosch vom BUND Baden-Württemberg kritisch.
denn die Lager von Neckarwestheim sind ja auch nicht sicher. Und deswegen halten wir es nicht für richtig, überhaupt Atommüll, also es ging ja um Brennstäbe, irgendwohin zu transportieren, wo sie auch nicht sicher sind. Und das gilt auch für Neckarwestheim.
Aber genau das Zwischenlager dort wird noch Jahrzehnte in Betrieb bleiben, bis endlich ein Endlager für stark radioaktive Abfälle in Betrieb geht. Und das kann dauern. Für die Gemeinde Neckarwestheim ist das bitter, denn einerseits ist es mit der Abschaltung Ende Dezember 2022 vorbei mit dem warmen Gewerbesteuerregen. Andererseits kann das Gelände des Kernkraftwerkes wegen des Zwischenlagers aber über Jahrzehnte hinweg nicht anderweitig genutzt werden. Bürgermeister Jochen Winkler.
Wenn es weiter so sein wird, dass wir über Jahrzehnte lang dort eine Anlage haben, die nicht anders nutzbar sein wird durch die Zwischenlagerthematik, dann erwarten wir schon, dass wir irgendwann dann auch sagen müssen, jetzt bekommen wir irgendwelche Entschädigungen.
Aus Neckarwestheim war das ein Beitrag von Thomas Wagner. Der Blick über unsere Grenzen zeigt es. Die Welt ist auch 10 Jahre nach Fukushima vom Atomausstieg weit entfernt. Frankreich zum Beispiel verlängert die Laufzeiten älterer Atomkraftwerke. Es baut neu auch neue und eine ganze Reihe von Ländern tut es ihm nach. Ein Argument dafür hat Gewicht, es ist der Klimaschutz. Wenn ein Kohlekraftwerk durch ein Atomkraftwerk ersetzt wird, dann ist dies gut für die CO2-Bilanz. Müssen wir also umdenken und in Deutschland ebenfalls wieder auf Atomenergie setzen, mit neuen und sichereren Reaktoren? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Dr. Christoph Pistner gesprochen. Er ist Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut in Darmstadt. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie es um den Neubau von Atomkraftwerken in der Welt steht.
Beim Neubau sieht es bei weitem nicht so gut aus. Derzeit sind weltweit 50 Anlagen in Bau. Das klingt zwar erstmal noch nicht so wenig, gemessen daran, dass wir über 400 Anlagen in Betrieb haben und diese Anlagen mittlerweile im Schnitt über 30 Jahre alt sind, ist es aber ganz klar, dass also der Neubau, der im Moment läuft, bei weitem nicht in der Lage sein wird, das zu kompensieren, was über das Alter der Anlagen an Abschaltungen auf uns zukommt.
Nun gibt es Konzepte für neue Atomkraftwerke, die kleiner und sicherer sein sollen. Das wird unter anderem von Bill Gates propagiert. Bieten solche Konzepte Vorteile?
Bei den Konzepten, die kleiner und sicherer sein sollen, ist die Annahme die, dass wir einerseits pro Reaktor weniger radioaktives Inventar haben, das also bei Unfällen freigesetzt werden könnten. Und dass wir andererseits insbesondere durch mehr passive Systeme, passive Wärmeabfuhr eine höhere Sicherheit erreichen können. Theoretisch kann das so sein. Ob das dann praktisch in einer konkreten Anlage realisiert werden wird, bleibt abzuwarten. Noch ist ja keines dieser Systeme fertig entwickelt oder tatsächlich am Markt. Gerade bei dem Punkt, dass die einzelne Anlage kleiner ist und weniger radioaktives Inventar hat, muss man natürlich aber auch sagen, man wird dann entsprechend auch mehr Anlagen bauen müssen, sodass das diesen Vorteil dann auch wieder kompensiert.
Aber solche Anlagen werden unter anderem mit dem Argument befürwortet, sie seien inhärent sicher und der größte anzunehmende Unfall zumindest sei nicht möglich. Ist das plausibel aus Ihrer Sicht?
Dieses Argument der inhärenten Sicherheit gibt es seit 70 Jahren, seit es Kernenergie gibt, und es ist ein sehr schwieriges Argument. Keine Anlage ist per se inhärent sicher. Es gibt bestimmte Störfallabläufe, bei denen man eine Anlage so auslegen kann, dass sie physikalisch erstmal gut auf diesen konkreten Störfallablauf reagiert. Dafür gibt es dann immer andere Störfallabläufe, die man berücksichtigen muss, wo das dann eben gegebenenfalls nicht so ist. Das heißt, einfach nur zu behaupten, eine Anlage sei per se inhärent sicher, ist so sicherlich falsch.
Wie weit sind denn solche kleineren Atomkraftwerke? Könnten sie in den nächsten Jahren eingesetzt werden?
Es gibt Entwicklungen, die man unterscheiden muss. Auf der einen Seite haben wir wassergekühlte Reaktoren, die sehr ähnlich sind zu dem, was wir heute weltweit an großen Kernkraftwerken auch einsetzen, die also versuchen, etwas mehr Sicherheit zu bieten, aber sonst sehr ähnlich zu dem sind, was wir heute weltweit haben. Diese sind in Entwicklung, könnten vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren tatsächlich auch an den Markt kommen. Ob sie sich dann ökonomisch und aufgrund ihrer Sicherheitsvorteile wirklich durchsetzen können, ist aber durchaus fraglich. Andere Konzepte, die ganz anders konzipiert sein sollen, wie auch die Reaktoren von Bill Gates, die also zum Beispiel mit Natrium gekühlt sein sollen oder auch Hochtemperaturreaktoren, sind in der Entwicklung noch deutlich hinterher und werden sicher noch 20, 30 Jahre brauchen, bevor sie wirklich irgendwie realistisch werden könnten.
Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sind schnell billiger geworden. Ist da Atomkraft preislich noch attraktiv?
Danach sieht es heute überhaupt nicht aus. Die Kernkraftwerke, die heute am Markt sind, sind über die Jahre eigentlich immer teurer geworden. Nun versprechen sich die Entwickler von den sogenannten SMR, also den kleinen Reaktoren, dass man diese in Serie produzieren kann und dadurch vielleicht Kostenvorteile realisieren könnte. Grundsätzlich werden die kleinen Reaktoren aber von ihrer Grundkonzeption her teurer sein als die großen. Und ob so eine Massenproduktion tatsächlich irgendwie diese Kernkraftwerke dann ökonomisch konkurrenzfähig machen könnte, ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht absehbar.
Wie steht es denn um die CO2-Bilanz eines Atomkraftwerks?
Grundsätzlich sind Atomkraftwerke natürlich gegenüber Kohle- oder Gaskraftwerken deutlich überlegen. Aber auch Atomkraftwerke sind nicht CO2-frei. Bei der Erzeugung des Brennstoffs, also bei der Urangewinnung, bei der Urananreicherung, bei der Brennstoffproduktion, aber auch bei Bau und Betrieb des Kernkraftwerks fallen durchaus CO2-Mengen an. Aber natürlich eben keine CO2-Mengen aus der Verbrennung von beispielsweise Kohle oder Öl.
Atomkraftwerke produzieren Abfall, hochradioaktiven Atommüll. Halten Sie das für gut lösbar?
Auch danach sieht es heute nicht aus. Es gibt, wie gesagt, Konzepte, die eher sehr ähnlich an den heutigen Leichtwasserreaktoren sind. Diese unterscheiden sich dann auch praktisch gar nicht in der Frage Ver- und Entsorgung. Das heißt, auch hier werden hochradioaktive Abfälle, abgebrannte Brennstoffe produziert, unter Umständen sogar etwas mehr als bei den großen Kernkraftwerken. Es gibt andere Zukunftskonzepte, die versprechen, dass sie einen Beitrag zur Lösung des Abfallproblems leisten können, aber diese sind technisch noch so weit am Horizont und mit so vielen technischen Fragen versehen, dass man darauf heute überhaupt nicht bauen kann.
Die bestehenden Atomkraftwerke werden immer älter. Was heißt das für die Sicherheit?
Der heutige Kraftwerkspark ist im Durchschnitt über 30 Jahre alt. Das heißt, diese Kernkraftwerke sind in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrtausends konzipiert und dann gebaut worden. Natürlich wird versucht, diese Kraftwerke durch Nachrüstungen an den heutigen Stand der Sicherheit heranzuführen. Es wird auch versucht, den Alterungsphänomenen, die in Kraftwerken auftreten, durch Verschleiß, Ermüdung, Verstrahlung entgegenzuwirken. Es ist aber auch völlig klar, dass solche alten Kraftwerke niemals das Sicherheitsniveau realisieren können, das wir alleine von heutigen neuen Kernkraftwerken, die ja international durchaus noch gebaut werden, verlangen.
Das Interview mit Christoph Pistner vom Öko-Institut haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Geflügelpest oder Vogelgrippe ist eine hoch ansteckende Krankheit. Sie breitet sich derzeit vor allem in Norddeutschland aus. Nicht nur Wildtiere sind betroffen, auch Hühner und Puten. Immer mehr große Bestände sind dabei. Aus Kiel berichtet unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms.
Das große Keulen ist inzwischen beendet. Rund 76.000 Legehennen sind in den letzten Tagen im Kreis Plön getötet worden. In jenem Betrieb, in dem am Wochenende der Erreger H5N8 nachgewiesen wurde und die Gewissheit brachte, dass die Geflügelpest erstmals in einem Großbetrieb in Schleswig-Holstein ausgebrochen war.
Nein, überrascht kann man da nicht sein,
sagt Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht.
Denn das Virusgeschehen ist deutlich stärker noch als in allen vorhergegangenen Vogelpest-Epidemien, wenn man so will, die wir gesehen haben. Und es musste passieren, es war damit zu rechnen, dass es passiert.
Für den grünen Politiker ist der jüngste Ausbruch Beweis dafür, dass sich der besonders für Hühner und Puten hochgefährliche Virus erneut stärker verbreitet. Selbst strenge Schutzvorschriften in den Ställen könnten keine hundertprozentige Sicherheit bieten. In ganz Schleswig-Holstein herrscht wegen der grassierenden Vogelgrippe seit Monaten eine Stallpflicht für Hausgeflügel.
Am Ende ist es irgendeine kleine Unachtsamkeit, irgendeine kleine Lücke, die dann doch mal auftritt, die quasi ausgenutzt wird durch den Virus. Und dann sind die ersten Tiere infiziert, dann müssen leider alle am Ende getötet werden, damit man die weitere Ausbreitung vermeidet. Das ist eine schwere Last für die Betriebe.
Auch in vielen weiteren Bundesländern grassiert die Geflügelpest. Erst vor wenigen Tagen war im Landkreis Vechta in Niedersachsen der H5N8-Virus nachgewiesen worden. Mehr als 100.000 Legehennen mussten deswegen getötet werden. Erinnerungen werden wach an den Winter 2016-2017, als die Geflügelpest zuletzt so massiv in Deutschland wütete wie keine Tierseuche in den Jahrzehnten zuvor. Fast 1 Million Tiere musste damals gekeult werden. Professor Franz Josef Konratz ist Vizepräsident des Friedrich-Löffler-Instituts, das im Auftrag des Bundes zur Tiergesundheit forscht. Konratz leitet am FLI das Institut für Epidemiologie und hält fest:
Also die Epidemie, die wir im Moment sehen, ist von der Dimension her nicht mehr weit von dem entfernt, was wir 2016, 2017 gesehen haben. Wir sind jetzt bei knapp 100 Ausbrüchen beigehaltenen Vögeln. Damals waren es einige über 100, also 107, um genau zu sein. Ich gehe davon aus, dass wir sozusagen den Rekord noch innerhalb der nächsten Woche brechen werden.
Dass sich die aviären Influenzaviren wieder verstärkt ausbreiten, habe auch mit dem Frühjahrsvogelzug zu tun.
Und sozusagen darüber das Wildtierreservoir für die hochpathogene aviäre Influenza, also die Vogelgrippe oder Geflügelpest, sich sozusagen neu verteilt. Das ist von daher nicht ganz unerwartet.
Die Vogelgrippe habe sich inzwischen in weiten Teilen Europas verbreitet, sagt Konrads. Erschwert wird die Bekämpfung der Influenzaviren dadurch, dass der Erreger sich immer wieder verändert.
Von daher sind Influenzaviren Weltmeister im Mutieren und im sich verändern. Da sind die Coronaviren geradezu Waisenknaben dagegen.
Auch der Vizepräsident des Friedrich-Löffler-Instituts sagt, dass ein vollständiger Schutz gegen die Geflügelpest schwer sei angesichts des hohen Infektionsdrucks. Es sei wichtig, dass die Betriebe die Sicherheitsstandards weiter einhielten, wie etwa die Nutzung von Schleusen, die verhindern sollen, dass belastetes Material von außen in die Ställe gelangt.
Also es reicht aus, wenn man mit den Schuhen durch etwas hindurchgeht, was von einem Wildvogel fallen gelassen worden ist, also Kot. Wenn dieser Vogel infiziert gewesen ist und man trägt das dann mit dem Schuhwerk in den Stall hinein, dann reicht das aus, um dort eine Infektion zu setzen.
Trotz des jüngsten Ausbruchs ist Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht überzeugt, dass die Stallpflicht für Geflügel- und Putenbetriebe einen Schutz gegen die Vogelgrippe bietet. Dennoch hält der Grünen-Politiker eine Debatte über grundsätzlichere Prävention für wichtig, zum Beispiel über die Frage,
wie gehen wir damit um, dass offenbar Viren sich immer stärker eben auch weiterentwickeln und wir die Verbreitung immer häufiger und in intensiveren Maße feststellen. Das ist aber keine Frage dann von den Maßnahmen, die man im Krisenfall ergreift, sondern eine Frage, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um das vielleicht für die Zukunft auch ein Stück weit zu verhindern, dass diese Entwicklung immer weitergeht.
Soweit Jan-Philipp Albrecht zum Schluss des Beitrags von Johannes Kulms. Wie es einem Tier zu Lebzeiten ging, das kann man oft erahnen, wenn man das tote Tier untersucht. Und deshalb kann die Untersuchung von verendeten Tieren auch Rückschlüsse auf die Haltungsbedingungen im jeweiligen Stall geben. Das ist der Hintergrund einer Änderung des Tierschutzgesetzes, über die heute das Bundeskabinett beraten hat. Die Einzelheiten von Ann-Kathrin Büsker.
Wie hat ein Tier gelebt? Wie waren seine Haltungsbedingungen? Hat es vor seinem Tod lange Schmerzen erlitten? Ist es gar verendet, weil der Tierschutz vernachlässigt wurde? Solche Fragen lassen sich beantworten, schaut man sich den Kadaver eines toten Tieres genauer an. Und genau das soll durch die Änderung des Tierschutzgesetzes möglich werden. Sie schafft den rechtlichen Rahmen dafür, dass Kontrollen durch Amtstierärzte in Betrieben möglich werden, die tierische Nebenprodukte verarbeiten. Hier geht es zumeist um Kadaverteile, die nicht für den menschlichen Verzehr gedacht sind und bisher nicht in den Kontrollbereich von Veterinären fielen. Das soll sich jetzt ändern, erklärt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Studien zeigen, dass einige schwarze Schafe wirklich Tiere so schlecht behandeln, dass sie mit gebrochenen Gliedmaßen, dass sie abgemagert oder dass sie sogar noch lebend abgegeben werden in diesen Tierkörper, auch Beseitigungsanlagen bzw. diesen sogenannten VTN-Betrieben. Und wir wollen rausfinden, wer diese Betriebe sind. Wir wollen vor allen Dingen, dass gekennzeichnet wird, auch Tierkadaver, dass man rückverfolgen kann, welcher Betrieb das ist. Denn das ist im Sinne des Tierschutzes, das ist auch im Sinne aller Tierhalterinnen und Tierhalter, die sich an Recht und Gesetz halten.
Kontrollen sollen zukünftig routinemäßig und stichprobenartig möglich sein. Die Reform schreibt außerdem, wie erwähnt, eine Kennzeichnungspflicht der Kadaver und Kadaverteile vor, um zu gewährleisten, dass sie zum Haltungsbetrieb zurückverfolgt werden können. Hier gibt es insbesondere in der Schweinehaltung Nachbesserungsbedarf. Die Reform ist eine Reaktion auf eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover aus dem Jahr 2017. Diese hatte in sogenannten Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte Hinweise auf massive Tierschutzprobleme in der Schweinehaltung entdeckt. Wird das Gesetz verabschiedet, kommen mehr Aufgaben auf die Bundesländer zu, so Julia Klöckner.
Die Länder selbst begrüßen meinen Vorstoß. Die Länder selbst möchten das auch. Und ich erwarte von den Ländern, dass sie dann auch die Kontrollen durchführen beziehungsweise auch genügend Personal zur Verfügung stellen. Man kann nicht in Sonntagsreden mehr Tierschutz fordern, aber wenn es um die Umsetzung geht, dann nicht das Personal zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, dass die Länder genau dies tun werden, weil wir das sehr eng mit ihnen auch besprochen haben.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner war das zum Schluss des Berichts von Ann-Kathrin Büsker.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Arbeitgeber beim Homeoffice zögern, dann hat dies oft mit der Angst vor Kontrollverlust zu tun. Nutzen Beschäftigte die räumliche Entfernung, um andere Dinge zu tun als zu arbeiten? Die Informationstechnologie ermöglicht allerdings einiges an Überwachung, zumindest bei Computerarbeitsplätzen, die mit dem Internet verbunden sind. Doch was ist erlaubt und was ist verboten? Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Nils Weichert arbeitet in einem Großunternehmen, zurzeit im Homeoffice. Das funktioniere gut, doch er gehe auf Nummer sicher, sagt er.
Ich verhalte mich einfach so wie im Büro. Da gibt es keine großen Abweichungen. Ich fange also an, wenn ich auch im Großen und Ganzen, meine Meetings habe. Und bei den Pausen, da handhabe ich das ähnlich. Ich mache meine Mittagspause so, wie ich das auch im Büro machen würde.
Schreibt er private Mails oder telefoniert, dann nie vom Dienstlaptop oder Diensthandy, sagt der Ingenieur. Ob ein Vorgesetzter E-Mails mitlesen darf oder nicht, hängt davon ab, ob im Arbeitsvertrag die private Nutzung der geschäftlichen E-Mail-Accounts erlaubt ist oder nicht, sagt Johannes Wuppermann, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg. Sei private Nutzung verboten, dann könne auch mitgelesen werden.
Wenn aber eine solche Regelung nicht besteht, dann ist es so, dass Arbeitnehmer das Account auch privat nutzen dürfen. Dann kann er nicht einfach immer alles mitlesen, sondern dann müsste er im Einzelfall den Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass er den Eindruck hat, dass die E-Mails in größerem Umfang privat genutzt werden und dass das so nicht geht und dass er deswegen mitlesen möchte. Also er muss, bevor er irgendwelche Überwachungsmaßnahmen einleitet, darauf hinweisen, dass er jetzt überwachen will, damit der Mitarbeiter darauf vorbereitet ist.
Das gelte beispielsweise auch für Webcam-Aufnahmen, denn manche Überwachungssoftware ermögliche es, Beschäftigte über die Kamera des Dienstrechners zu kontrollieren. Nur wenn der Verdacht bestehe, dass Arbeitszeitbetrug begangen werde und nicht anders kontrolliert werden könne, dürfe die Kamera in zeitlich eng begrenzter Dauer eingeschaltet werden. Werden sämtliche Tastaturbewegungen und Mausklicks mit einer sogenannten Keylogger-Software kontrolliert und ein Arbeitgeber will anhand solch erhobener Daten das Arbeitsverhältnis beenden.
Dann hat er ein Problem, Daten in den Prozess einzuführen, die er verdeckt und heimlich gewonnen hat. Die werden ihm im Zweifel dann nicht zugelassen und dann kann er also nicht den Beweis führen, dass der Mitarbeiter beispielsweise Arbeitszeitbetrug begangen hat.
Login- und Logout-Daten dürfen kontrolliert werden. Sie sind Zeiterfassung und vergleichbar mit dem Ein- und Ausstempeln am Firmeneingang. Nils Weichert arbeitet für ein Hamburger Unternehmen, sitzt er im Homeoffice, dann auch häufig an seinem zweiten Wohnsitz in Süddeutschland. Für Johannes Wuppermann könnte er gegebenenfalls auch vom Ausland aus arbeiten.
Also ich sehe das mit dem Ort, von dem aus man die Homeoffice-Arbeit leistet, so, dass der Mitarbeiter das relativ frei entscheiden kann. Hauptsache, er leistet die Arbeit, die nach dem Arbeitsvertrag geschuldet wird.
Wer durch den Arbeitgeber zur Stellungnahme zu einem Verdacht vertragswidrigen Verhaltens aufgefordert wird, sollte sich zuvor anwaltlichen Rat suchen. Schließlich kann im schlimmsten Fall eine Kündigung folgen. Für eine Kündigungsschutzklage habe man zwar 3 Wochen Zeit, doch die Anhörung wegen des Verdachts eines vertragswidrigen Verhaltens muss, wenn der Arbeitgeber fristlos kündigen will, innerhalb kurzer Zeit erfolgen.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann. Am Mikrofon geht es gleich um die Impfungen gegen Corona, die bald auch von den Hausärztinnen und Hausärzten verabreicht werden sollen.